Ich möchte jetzt Jasmin Embarek vorstellen. Jasmin ist freie Journalistin, unter anderem bei der Zeit und der Taz. Und sie hat ihren eigenen Podcast auf ein Politthema mit Jasmin Embarek, wo sie das politische System in Deutschland auseinandernimmt. Außerdem wurde sie vom Online-Magazin Edition F unter die Top 50 Frauen gewählt, die mit ihrer Stimme unsere Gesellschaft bewegen. Meine Frage an Jasmin ist, du informierst ja nicht nur in deinem Podcast, sondern auch über Instagram, über diverse politische Themen und hast auch unter anderem in der Edition F mal beschrieben, was dich für Hasskommentare erreichen, also einerseits durch deine politische Meinung, aber oft auch sehr fremdenfeindlich und rechte Beiträge und Kommentare und wie dich einerseits diese Kommentare ausgelaugt haben, aber auch dich bestärken, irgendwie weiterzumachen mit dem politischen Aktivismus. Vielleicht kannst du ein bisschen dazu erzählen, wie es gerade auf Instagram, sozialen Medien zugeht, wenn man politisch aktiv ist.
Ja, hi, ich freue mich sehr, dass ich heute in dieser hochkarätigen Runde mitsprechen darf in meine Erfahrungen. Vielleicht ganz kurz, ich habe mich ja vor 2,5 Jahren definitiv mehr mit identitätspolitischen Themen beschäftigt und dementsprechend sah auch der Spiegel der Hasskommentare aus. Das ist ja nicht mein Schwerpunkt und dementsprechend hat sich das ein bisschen verlagert. Also wenn man als junge Frau Politikjournalismus macht, ist es oft so, dass man halt sehr, sehr viele Männer mit rechten Tendenzen in seinen DMs hat, dass man ab und an sehr viele, also Bodyshaming komplett, ne? Also Dickenfeindlichkeit, Rassismus, und dass man dauernd in seinem Außen bewertet wird, dass es darum geht, wie dumm man ist, wie klug man ist. Und ich habe dann, also ich kann das gar nicht bewerten im Sinne von, wie hoch ist das Pensum? Es kommt auf jeden Fall, zu jedem Post kommen 3, 4 Nachrichten, wo man denkt, okay, fragt man sich einfach, was teilweise hinter diesen Menschen steckt. Und ich muss ehrlich sagen, und da habe ich, glaube ich, auch das Privileg eines gewissen Selbstbewusstseins für mich hat sich irgendwann so ein Turn aufgetan, weil ich auch im Gegensatz zum Beispiel zu Hatice nicht diesen Fokus darauf habe, dass mich Rechte explizit mit Morddrohungen bedrohen. Da würde ich nämlich nochmal eine ganz krasse Separation machen, dass man sagt, dass die einen aufgrund der Texte, die sie schreiben, wirklich politisch stark bedroht werden und dass da um Mord geht und etc. Und es da in einem anderen Sektor einfach darum geht, dass sich dieser Frauenhass, der gesellschaftlich ist und den auch Ann-Kathrin eben nochmal angesprochen hat, einfach sehr leicht niederschreiben lässt und dass Menschen das Gefühl haben, sie können alles loswerden. Man halt auch, für mich war es am Anfang direkt dieses Gefühl, okay, das ist halt auch einfach das, was so ein bestimmter Prozentanteil, wenn er über die Straße geht mit dir und dich anschaut, auch denkt. Und das ist sowas, das habe ich mir ganz am Anfang einfach festgesetzt und habe einfach oft das Gefühl, wenn so sehr impulsive Hassnachrichten kommen, die einen körperlich diskreditieren, inhaltlich diskreditieren, dass ich dann ein gewisses Mitleid entwickle, damit ich mich damit einfach davon einfach abschotte und das Gefühl habe, okay, diese Person scheint wirklich in ihrem Leben keine schönen Inhalte zu haben und projiziert das alles auf mich und hat das Gefühl, sie müsste mir jeden Tag zu jedem Post schreiben, was sie daran scheiße findet. Eine bestimmte Sache, ich war am Anfang als muslimische Person in der Öffentlichkeit, ich bin selber nicht mehr religiös, in der Öffentlichkeit vor allem und auch privat nicht. Und das heißt, das hat sich da so ein bisschen weggezogen. Und seitdem das der Fall ist, merke ich, und da auch noch dieser Punkt, den Ann-Kathrin angesprochen hat, mit einer sehr starken Islamfeindlichkeit, ist das falsche Wort, ich finde das, also Phobie oder Feindlichkeit, immer schwierige Begriffe. Ich würde das einfach Islamhass nennen. Da habe ich schon einen Unterschied gemerkt, dass das da einfach abgenommen hat. Also, dass die Leute pauschal hassen, weil man einer bestimmten Weltreligion angehört oder angehört hat. Ab und an kommen noch so Nachrichten, weil Leute sozusagen das so denken. Und dann denke ich mir so, dann schreibt man jetzt auch nicht, nee, ich bin nicht mehr religiös, du kannst jemand anderen hassen, sondern im Sinne von, an wem wird das noch gerade alles ausgelassen? Wer wird noch dafür gehatet? Wie geht es vor allem Frauen mit Kopftüchern, die auch, also in meinem Freundeskreis zum Beispiel, einige sind, die auch in der Öffentlichkeit stehen mit vielen Followern. Wenn man da auch die DMs sieht, so das Gefühl hat, also man kann es halt einfach nur ignorieren und darauf hoffen, dass gesellschaftliche Prävention stattfindet. Das wäre jetzt so, was ich dazu sagen könnte.
Vielleicht kurz als Nachfolgefrage. Wo siehst du denn die Verantwortung von sozialen Medien zum Beispiel? Ich meine, gerade dadurch, dass du aktiv bist auf Instagram, Twitter und so weiter, meinst du nicht, dass soziale Medien vielleicht auch irgendwie diese Hasskommentare deutlicher beschränken müssten und da mehr eingreifen müssten?
Ich glaube, dass ein besseres Management von Hasskommentaren und dass das etwas ist, was hilfreich wäre. Aber, und das ist für mich der wichtige Punkt, das sind einfach Gedanken, die gesellschaftlich einen sehr großen Nährboden finden. Und das ist das eigentliche Problem. Also, dass man weiß, ein bestimmter Hass und eine Feindlichkeit schlummert oder ist aktiv in Menschen in dieser Gesellschaft drin, die sich das online trauen zu schreiben. Aber es ist im echten Leben, die ist halt nicht so oft passiert. Und das ist für mich das viel größere Problem. Das heißt, wir können das regulieren. Und ich glaube auch, dass bestimmte Arten von Hasskommentaren eigentlich sofort gesperrt werden sollten. Die Frage ist, ob das in der gesellschaftlichen Entwicklung von Hass jetzt unbedingt hilft oder dass diese Gedanken verschwinden. Also die Leute auf der Straße sind ja dann trotzdem damit konfrontiert. Es werden trotzdem Kopftücher vom Kopf gerissen oder Frauen einfach angefasst oder whatever. Also man hat ja trotzdem die Auswirkungen da. Das heißt, vielleicht wäre es eine kleine Hilfe, aber ich sehe letztendlich dahinter nicht den wirklichen gesellschaftlichen Wandel, den man da braucht.
Danke. Ich möchte dann als nächstes noch kurz Barbara in die Runde holen. Barbara leitet unter anderem mit dem Bereich gesellschaftliche Verantwortung bei der Telekom und beschäftigt sich dort auch mit Hass im Netz und auch Verschwörungstheorien und hat auch ihre persönliche Leidenschaft in dem Bereich gefunden. Also sie setzt sich persönlich auch dafür sehr ein. Wir hatten ja auch schon etwas länger darüber gesprochen, dass du auch merkst oder beziehungsweise siehst, dass gerade große Unternehmen eine gesellschaftliche Verantwortung tragen, um gegen solche Hasskommentare im Netz auch vorzugehen. Ihr habt ja momentan eine Kampagne gestartet. Ich habe eure Ads auch schon auf Twitter gesehen, heute auch auf YouTube bekommen, wo ihr mit dem Hashtag gegen Hass im Netz, vielleicht kannst du da ein bisschen kurz was zu erzählen.
Ja, das kann ich gerne machen. Dankeschön, Esther. Ja, als ihr mich angesprochen habt von Korrektiv, habe ich gesagt, okay, alles klar, ich bin nicht Politikerin und ich bin auch nicht Journalistin. Wie passe ich da in den Kreis all derjenigen, die das sind und die da auch zuhören? Esther, ich war jetzt gespannt, wie du die Kurve kriegst nach den Geschichten, die meine Vorrednerinnen zu sich erzählt haben. Also es stimmt, ja, ich bin bei der Deutschen Telekom seit vielen Jahren und mein Verantwortungsgebiet heißt gesellschaftliche Verantwortung. Das bedeutet sowohl wir als Deutsche Telekom, eins der größten Unternehmen in Deutschland und das größte Telekommunikationsunternehmen. Was können wir also mit den Themen, die wir besetzen, nach innen tun? Wir sind in Deutschland 100.000 Mitarbeiter, also auch schon ein Teil der Gesellschaft, ein nicht so kleiner Teil der Gesellschaft. Aber was können wir vor allen Dingen, und das ist mein Hauptfokus oder unser Hauptfokus, was können wir tun, um die Gesellschaft zu erreichen mit Themen, die zu uns als Deutsche Telekom gut passen? Und das ist natürlich das Thema Medienkompetenz. Medienkompetenz hört man immer wieder, auch in der Diskussion jetzt rund um das Thema Homeschooling beispielsweise, also Medienkompetenz, die Schlüsselkompetenz der Zukunft. Und was Sie ja schon vor ein paar Jahren gesagt haben, ist, dass uns Medienkompetenz alleine nicht reicht. Was wir alle wissen, ist, dass rechte Gruppierungen eine fantastische Medienkompetenz haben, also da wirklich sehr gut wissen, wie man hinter die Kulissen guckt und wie man auch soziale Medien und überhaupt die digitale Welt für sich und seine Zwecke nutzt. Und wir haben gesagt, für uns muss Medienkompetenz, das, wofür wir stehen, kombiniert werden mit Demokratiekompetenz, also mit der Frage, wie können wir in der digitalen Welt nach demokratischen Spielregeln zusammenleben. Und ja, dann haben wir uns überlegt, wie kann man das machen? Wie kann die Deutsche Telekom ihre Stärken nutzen, um die Gesellschaft zu erreichen? Und ich möchte da zwei Schwerpunkte rausgreifen. Du hast die Kampagne angesprochen. Wir haben seit ungefähr einem Jahr, ein bisschen weniger, die Kampagne Hashtag dabei gegen Hass im Netz mit dem Stichwort Worte dürfen nicht zur Waffe werden in allen möglichen Medien, unter anderem im Kino, auch wenn das nicht lange offen war in der Zeit, TV, in den sozialen Medien, in Zeitungen, also wo auch immer. Das heißt, eine Stärke ist natürlich Reichweite und damit Menschen zu erreichen. Hatice, du hast vorhin gesagt, eigentlich wissen alle schon. Das ist nicht ganz meine Erfahrung. Eigentlich wissen vielleicht alle oder viele, aber viele ignorieren auch. Also wenn ich damit Gesellschaft an sich meine. Also das heißt, wir sehen auch einen großen Wert darin, die Gesellschaft zu erreichen und zu sagen, das hier ist ein Problem. Haben dazu in dem Spot, ich weiß nicht, wie viele von euch den gesehen haben, in dem Spot Jay, der ein Transgender ist und seine Geschichte erzählt, also seine reale Geschichte, anhand von Hasskommentaren, die er bekommen hat. Darüber hinaus ist es so, dass wir viele Veranstaltungen machen, gemeinsam mit Kooperationspartnern. Wir haben 44 Kooperationspartnern. Partner machen aber auch eigene Workshops, haben Initiativen für Kids von 9 bis 12, eine Toolbox rausgebracht mit über 100 Formaten, viele davon zum Thema digitale Zivilcourage und digitale Demokratie. Haben eine Initiative, die Teach Today heißt, für die Pädagogen, Lehrer, Eltern, also das heißt Erwachsene mit dem Blick auf Kids, aber auch für Multiplikatoren, die sogenannten Dabei-Geschichten, wo wir Module veröffentlichen und damit eben möchten, dass Menschen einfach die Sachen packen können und damit auch losziehen. Wir haben die Erfahrung, dass das in der Zivilgesellschaft gut funktioniert. Also das heißt, dass es viele Menschen gibt, die gerne was zu dem Thema machen würden, sich aber nicht genug Experte fühlen. Also das ist so der eine Punkt, dass wir sagen, musst du nicht. Wir bieten dir komprimierte Dinge, die du direkt anwenden kannst. Der zweite Punkt ist, dass wir sagen, wenn viele Menschen darüber sprechen, dann ist es auch so, dass die Sensibilität höher wird, beziehungsweise auch die Frage, und das ist ja das Thema der digitalen Zivilcourage, unser Hauptthema, kann man das eigentlich lernen? Und wir sagen, ja, das kann man lernen. Ihr habt jetzt vor allen Dingen auch darüber gesprochen, es muss was passieren in der Politik, also es muss in der Gesetzgebung was passieren, es muss was in der Justiz passieren, Menschen müssen mehr melden. Aber Jasmin hat es gerade angesprochen, es ist ein gesellschaftliches Problem, es hat einen gesellschaftlichen Nährboden und deshalb ist ein Fokus, den wir auch haben, auf diejenigen, die in den sozialen Netzwerken unterwegs sind und gar nicht so strategisch. Denn neben dem strategischen Hass gibt es einfach auch die Problematik, dass sich durch die vielen Kommentare und durch die Verrohung der Sprache eine Grenze verschiebt. Die Spaltung der Gesellschaft größer wird, sich aber auch eine Grenze verschiebt in der Sprache und es normal wird, jemanden eine Bitch zu nennen, auch wenn man denkt, das ist eigentlich ein ganz guter Typ. Und von daher gesehen setzen wir uns auch dafür ein, dass Menschen sich mehr damit auseinanderzusetzen, nicht nur Solidarität zu zeigen, sondern vor allen Dingen Haltung zu zeigen, auch in den sozialen Medien. Wir haben dazu im letzten Jahr ungefähr 18.000 Menschen in Workshops gehabt, plus, dass wir Veranstaltungen auch mit Kooperationspartnern, wie zum Beispiel Ich bin hier, oder auch Gesicht zeigen oder Ähnlichem gemacht haben, um einfach zu zeigen, doch, da ist noch was drin. Und wir haben festgestellt, dass es zwei Punkte gibt, die viele Menschen, nennen wir es mal, ignorieren oder zumindest untersortieren. Das eine, das Netz ist kein rechtsfreier Raum. Ihr müsst berücksichtigen, wenn wir heute sprechen, dass ihr euch viel damit beschäftigt habt oder viele von euch sich viel damit beschäftigt haben. Aber es gibt eine große Anzahl von Menschen, die sich da gar keine Gedanken drüber machen und glauben, dass es erstens nichts bringt und zweitens wahrscheinlich auch gar nicht strafbar ist, was man da so tut und dass die Meinungsfreiheit ein sehr dehnbarer Begriff ist. Und zum Zweiten, dass viele Menschen einfach sagen, ich weiß gar nicht, was ich dagegen tun soll. Entweder sehe ich den Hass nicht, ich brauche nicht hingucken, dann zieht es nicht meine Energie. Oder es ist so, dass was will man dagegen halten, kann man wirklich was tun. Aber es gibt Studien, die zeigen, ja, Dialoge lassen sich konstruktiver wenden und wir weisen immer wieder darauf hin, dass es natürlich ein hohes Ziel ist und ein tolles Ziel ist, zu sagen, der Hater soll überzeugt werden. Aber wenn das ein zu hohes Ziel ist, dann denkt an die Mitlesenden, denn die sind in der Regel tausendfach mehr und möglicherweise von ihrer Meinung noch nicht so sehr überzeugt. Ich weiß, dass ich jetzt nicht so sehr über den strategischen Hass spreche, über den ihr vorhin gesprochen habt, sondern mehr so über das, was so alltäglich passiert. Zum Beispiel, wenn die Tagesschau schreibt, mehr Frauen in Handwerksberufen und dann geht es unten drunter ab. Und da sind wir der festen Überzeugung, dass wir eine Rolle haben in der Gesellschaft und dass es aber wichtig ist, dass jeder Einzelne unabhängig von Justiz, Anzeigbarkeit und so weiter, dass jeder Einzelne auch eine Verantwortung hat. Und zwar beim Schreiben, aber auch beim Mitlesen.
Danke, Barbara. Das ist beeindruckend, was ihr da macht. Du hast das Stichwort gebraucht, alltäglicher Hass, und da hat Nicole besondere Erfahrungen. Sie ist im Januar 2020 schlagartig, man kann sagen, weltberühmt geworden durch den kurzen Tweet Nazis raus. Und dann wurde sie über Twitter gefragt, was sie damit meint, und dann hat sie ironisch geantwortet, jede, der nicht die Grünen wählt. Und daraus ist dann ein Shitstorm entstanden, in der sie vielfach beleidigt wurde, unter anderem mit dem schönen Tweet, du dreieckiges Miststück. Also auch als Hater kann man sprachschöpferisch tätig sein. Du hast aufgrund dieser Erfahrung auch ein Buch geschrieben, das erscheint im Mai, die Shitstorm-Republik. Vielleicht kannst du uns erklären, warum Politikerinnen und Journalistinnen ganz oft im Shitstorm stehen. Zungenbrecher.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Das Panel ist echt beeindruckend. Es sind auch schon sehr viele kluge Dinge gesagt worden. Ich glaube, dass wir Journalistinnen und auch viele Politikerinnen, ich bleibe jetzt mal bei den Frauen, im Sturm stehen, weil ja eine Vielzahl, eine übermäßige Vielzahl dieses Hasses aus der rechten Ecke kommt, wenn man sich zum einen mit Datenanalysten unterhält, aber auch mit Sonderermittlern. Wir haben ja eben schon einmal über dieses Leuchtturmprojekt in Köln gesprochen, die ZAK, die seit ein paar Jahren sich ausschließlich mit Hate Speech beschäftigt, dann hört man, es sind über 80%, was da aus der rechten Ecke kommt. Das sind Leute also, die versuchen, uns einzuschüchtern, uns mundtot zu machen, weil Politikerinnen der demokratischen Parteien und Journalistinnen, wie ich zum Beispiel, speziell, ich rede jetzt nicht fürs ZDF, aber ich arbeite ja fürs ZDF, aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wir stellen ja eine Säule dieser Demokratie dar. Und die, die uns da so angehen, die haben ein Problem mit der Demokratie. Das lässt sich mal so ganz platt runterbrechen. Das ist eine ganz große Motivation, uns so anzugehen, uns zum Verstummen zu bringen, uns zum Überlegen auch zu bringen, ob wir jetzt den nächsten Tweet, den nächsten Post überhaupt absetzen oder ob wir es lieber lassen, weil wir auf den darauf folgenden Sturm einfach keine Lust haben. Das ist eine Strategie, die oftmals auch aufgeht. Es gibt eine Studie von Amnesty International von 2018, die ist im vergangenen Winter auch nochmal aktualisiert worden. Die nennt sich vielsagend Toxic Twitter. Twitter ist laut Amnesty das für Frauen gefährlichste Netzwerk, weil es eben diese Echtzeitkommunikation beinhaltet und weil es ja diesen offenen Dialog fördert. Es gibt weniger die Neigung wie zum Beispiel bei Facebook, wo man ja auch in geschlossenen Gruppen kommuniziert, oder auch bei WhatsApp, dass ich auch zu den sozialen Netzwerken zählen würde. Geht man ja zu Twitter eigentlich, um mit einem offenen Account für möglichst viele erreichbar zu sein und möglichst viele zu erreichen. Und für diese Untersuchung hat Amnesty mit 86 Politikerinnen, Bloggerinnen, Feministinnen, Aktivistinnen aus den USA und Großbritannien gesprochen. Das heißt, das sind alles Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, die sich das so ausgesucht haben und die auch gerne diskutieren. Und was die zum Teil sagen, ist echt verheerend. Ja, genau das, was ich glaube, Ann-Kathrin hat es eben einmal genannt, den Silencing-Effekt. Also dieses lieber verstummen, als sich diesem Hass auszusetzen, das kennen die alle. Zumindest haben sie also schon mal drüber nachgedacht. Es gibt verheerende Beispiele, wie diese Frauen angegangen werden. Ich muss fast sagen, wir kennen das alle, Vergewaltigungsdrohungen, Morddrohungen. Das ist eine Strategie eben der Rechten. Und wenn wir mal weggehen von der strategischen, zum Teil auch parteipolitisch motivierten Gewalt in den Netzwerken gegen Frauen, zu einer Alltagsgewalt von Einzelpersonen. Da sagen, wir haben es, Kurt, du hast es ja eben schon erwähnt, ich habe für mein Buch auch mit einer Psychologin gesprochen, die seit Jahren auch mit Opfern von Shitstorms arbeitet. Und die sagt, es gibt in diesem rechten Weltbild, gibt es eine Definition von Männlichkeit, die sich wiederum nicht verträgt mit dem Frauenbild, mit einem modernen Frauenbild, mit dem, was Feministinnen, Frauen, die im Leben stehen, vertreten und leben. Und da dienen die sozialen Netzwerke also als Ventil. Da kann man sich noch aufschwingen, aufspielen als ein heroischer Mann, der also versucht, mit Hilfe von Tweets, von Posts, diese Frauen also anzugehen und zumindest sich selber, ja, das Gefühl zu geben, man hat diese Frauen unter Kontrolle, man ist in der Lage, die zu unterdrücken. Ich glaube, es war eben Jasmin, die das angesprochen hat. Also es geht ja nicht nur, das finde ich immer ganz wichtig zu sagen, nicht nur um diesen justiziablen Hass, den tatsächlich viele immer noch nicht angehen. Und da muss ich leider niederschmettern das Zitat eines Strafermittlers, eines Sonderstaatsanwaltes, hier anbringen, der sagt,
Ich muss leider im Moment immer noch sagen, tatsächlich ist das Netz noch ein rechtsfreier Raum, weil so viele ungeschulte Leute in den Staatsanwaltschaften, in den Gerichten, auch in den Polizeistuben sitzen, die einfach noch nichts damit anfangen können. Und jetzt habe ich leider den Faden verloren. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin wollte. Ich mache da mal einen Strich runter.
Ich kann dir helfen.
Danke, bitte.
Ich weiß nicht, wo du hin wolltest.
Ja, aber wo kam ich denn her?
Sehr gut. Nee, ja? Ich wollte, du bist da jemand, also so bist du mir aufgefallen, der ist ja auf Twitter und im Netz auch mit Ironie versucht. Also
genau,
du schreibst
dann, da wollte ich
du schreibst dann
genau.
Schon, Liste, habe ich geahnt. Du schreibst ja zum Beispiel nur für die, die deine Tweets nicht kennen, auch mal gegen einen Hater schreibst du, sie sind mir ja ein süßer Hase.
Ja,
so,
genau.
Also dieser Versuch, sozusagen den anderen irgendwie quasi wie so ein Kind zu beruhigen. Ja. Funktioniert das oder was würdest du sagen?
Es funktioniert für mich. Ich muss da ja mit leben. Ich muss ja damit leben, was da auf mich einstürmt. Und es ist halt so eine Spirale. Je mehr Follower man hat, desto mehr Hass kriegt man eben auch ab. So, und ich muss abends ins Bett gehen und mit der Welt und mit mir im Reinen sein, weil sonst kann ich das lassen in den sozialen Netzwerken, wenn es mich zu sehr belastet. Und ich habe für mich rausgefunden, das ist erstens für mich seelenhygienisch gesehen die beste Verfahrensweise, weil ich zweitens auch überhaupt keine Lust habe, mich von kleinen Männern, die irgendwo nicht mitgewachsen sind mit dieser Welt, blöd anmachen zu lassen. Und ich drittens finde, dass das auch wichtig ist, anderen Leuten zu spiegeln. Deswegen ziehe ich mir so einzelne Tweets da immer wieder raus und präsentiere das quasi, zu zeigen, hier, guck mal, womit wir es zu tun haben. Schaut euch das mal an, was hier für Leute unterwegs sind. Um dann viertens auch immer wieder zu zeigen, das ist nicht der normale Umgangston. Und das darf er auch nicht werden, weil ja mit der Zeit, das merkt man ja auch an sich selber, man gewöhnt sich da ja ein Stück weit dran, was ja erstmal eine gesunde, normale Reaktion ist. Aber das darf nicht passieren, weil wir uns dann als Gesellschaft daran gewöhnen. Ich habe den Vorteil, dass ich 99 bei tagesschau.de angefangen habe, in Hamburg als studentische Hilfskraft, später dann hier in Berlin weitergearbeitet habe als Korrespondentin. Und wir haben sehr früh schon, bevor es die sozialen Netzwerke gab, unsere E-Mail-Adressen unter unsere Texte gesetzt. Das heißt, wir waren schon früh erreichbar. Und ich habe auch über Themen wie Islam früh berichtet und habe da schon relativ früh, also auch wirklich grenzwertige Mails abbekommen und musste mich schon früh damit auseinandersetzen, wie gehe ich mit sowas um, und habe da eben rausgefunden, es gibt die Möglichkeit, dann doch nochmal in Dialog zu treten, wenn man den Leuten den Spiegel vorhält, was per Mail allerdings ohne Publikum ja passiert, und B, ist es für mich einfach die beste Möglichkeit, das dann auch von mir wieder wegzukriegen. Was ich abschließend sagen will, wir haben eine unglaublich lange Vorstellungsrunde. Ich will das jetzt nicht weiter in die Länge ziehen. Ich finde das, was Jasmin eben gesagt hat, für mich auch total schlüssig. Es sagt immer etwas über den Absender aus, auch über die Absenderin. Es sind zu größten Teilen Männern, Frauen können das aber auch sehr gut, wie der oder diejenige sich im Netz verhält, wie Kritik geübt wird. Also eine sehr beliebte Vorgehensweise ist, beleidigen und dann blockieren. Und da denke ich, okay, du bist nicht in der Lage, mit mir in einen Dialog zu treten. Du bist zu feige, mit mir in einen Dialog zu treten. Und du bist auch nicht in der Lage, deine Kritik an mir in eine Form zu bringen, die so einen Dialog überhaupt erlaubt. Und das macht dich zu einem ganz, ganz armen Würstchen. Und ich setze mich in der U-Bahn ja auch nicht neben denjenigen, der da auf unflätige und unreife Weise versucht, sich irgendwie Gehör zu verschaffen. Also das heißt, so ein gesundes Selbstbewusstsein, so eine gesunde Arroganz sollte man da auch mitbringen. Und sonst geht man aus diesem Ganzen nämlich mit Schaden raus. Und wir dürfen eins nicht vergessen, die sozialen Netzwerke sind ein Riesengeschenk. Und man darf denjenigen, die sich wirklich nicht benehmen können, nicht diese Macht auch noch überlassen, uns das komplett zu versauen und uns dazu zu bringen, uns daraus immer mehr zurückzuziehen. Wir müssen uns da breit machen. Das sind wir als Gesellschaft, das sind auch wir Journalisten. Ich finde, wir haben da auch eine Verantwortung, und es ist die Politik. Die Netzwerke habe ich mittlerweile abgeschrieben, die kriegen es einfach nicht geregelt.
Ja, danke Nicole, das war sehr eindrucksvoll. Wir können sicher gleich, wenn wir auch öffnen zum Plenum, drüber reden, wie sich andere Frauen, die angegriffen werden im Netz, wehren. Du hast gesagt, mit Ironie. Ingrid, bei dir hat man das Gefühl, dein Schutz sind die Bücher, die du schreibst. Hass im Netz, Übermacht im Netz, Lügen im Netz, jetzt das letzte Einspruch. Also als würdest du dich quasi durch diese Art von Bearbeitung schützen. Also du durchleuchtest ja seit vielen Jahren die Abgründe des Netzes. Kannst du uns das nochmal vertiefen, wo Nicole angesetzt hat? Ja. Also was treibt den Hater? Warum sucht er sich Frauen vor allen Dingen als Opfer aus?
Gern. Vielleicht ist es total lustig, dass du das ansprichst, weil ich habe das, glaube ich, noch nie so erzählt, weil mich das so direkt nahezu niemand fragt, aber tatsächlich sind Bücher und natürlich die Möglichkeit, dass man genau über dieses Thema publiziert, eine der besten Möglichkeiten der, ich glaube, die Nicole hat es in Richtung Seelenreinigung genannt, nämlich wenn ich manche Dinge lese oder auch abbekomme, dann in Österreich sagen wir, du kommst auch noch in meine Gassen oder man trifft sich immer zweimal. Und ehrlich gesagt, das hilft mir sehr, nämlich das ist ja Stoff, der zeigt, wie groß das Problem ist und etwas, das ich verarbeiten kann. Und ich denke mir oft, ein größeres Problem, wir sind alles privilegierte Frauen hier im Vergleich jetzt. Ein größeres Problem, glaube ich, ist auch für die Frauen, die keine Reichweite und keine Öffentlichkeit haben, die vielleicht auch alleine sind mit vieler dieser Dinge und auch vielleicht keinen Zugang zu einem guten Medienanwalt, guten Medienanwältin haben oder die Hate-Aid noch nicht kennengelernt haben. Und ich möchte vielleicht ein paar Dinge auch unterstreichen, die schon gesagt worden sind, nämlich ich glaube, mehrere wichtige Anmerkungen sind schon wirklich gefallen, nämlich einerseits, was man glaube ich auch thematisieren muss, ist die fehlende Unterstützung vom Arbeitgeber. Das gibt es auch in Medienhäusern immer wieder. Nämlich mit manchen gerichtlichen Verfahren, gerade auch im zivilrechtlichen Bereich, habe ich ein finanzielles Risiko und da gibt es schon sehr viel Zurückhaltung. Und wenn es ums Geld geht, gerade in einer Zeit, wo Medienhäuser vielleicht auch nicht so rosig dastehen, da ist die Gefahr, dass Leute dann alleine dastehen. Ich denke auch an den Richard Gutjahr, der ist jetzt keine Frau, aber der ist auch ein Betroffener. Das zweite Frustrierende, und das ist, glaube ich, schon vielfach unterstützt worden, ist natürlich die Justiz. Ich komme eben aus Österreich und das Interessante ist, Österreich und Deutschland sind sich recht ähnlich. Wir haben oft ähnliche Gesetze, ähnliche Straftatbestände. Im Detail ist es dann anders, aber wir haben auch sehr ähnliche Probleme, was zum Beispiel auch Hatice angesprochen hat. Ich gebe ein Beispiel. Einerseits ist das Problem im Strafrechtlichen, dass man vielleicht nicht in den Bereich einer Bedrohung rechtlich hineinkommt, weil es nicht konkret genug ist. Nur das Problem ist, selbst wenn eine Wortmeldung schon ziemlich klar bedrohlich ist, ist oft die Frage, wird sie so eingestuft? Ich gebe ein Beispiel. Im Anfang 2020, im Februar, war es so, dass in Österreich schon 6 Frauen von zum Beispiel ihrem Ex-Partner ermordet worden sind, also Femizide. Und für Österreich, ein kleines Land, sind 6 ermordete Frauen im Februar ziemlich viel. Also wir sind ja ungefähr 10-mal so klein wie Deutschland. Und eine feministische Userin hat das auf Twitter thematisiert, problematisiert. Und wie das Arm im Gebet kommt, die Antwort eines Users, der schreibt, du bist die 7. Sie thematisiert das, Leute raten ihr, das anzuzeigen. Sie geht auf eine Polizeistube und hat mir nachher erzählt, das war erstens mal gar nicht so leicht, dem zu erklären, warum man das anzeigen sollte und dass Twitter ernstzunehmend ist. Das Zweite war dann aber auch, es ist dann, in Österreich nennt sich das gefährliche Drohung, in Deutschland ist es der Tatbestand der Bedrohung. Es ist als gefährliche Drohung quasi angezeigt worden und dann ist es eingestellt worden. Das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt und das ist, glaube ich, ein riesiges Problem, weil es auch ein paar Mal jetzt gesagt worden ist, die Frauen sollen sich trauen. Nur wenn ich solche Fälle mitkriege, wo das schon sehr klar in die Richtung geht, du bist die 7. Das ist nicht mal eine Fantasie, das ist eine Ankündigung, dann ist die Gefahr, dass so etwas unglaublich abschreckt. Und ich glaube, das Frustrierendste derzeit ist tatsächlich die Justiz und da sind Österreich und Deutschland ziemlich ähnlich. Und das Dritte, was ich ansprechen möchte, nur ganz kurz, was wir ja gehört haben, ist, dass unterschiedliche, dass Frauen generell betroffen sind, aber dass es dann noch Faktoren gibt, die das fördern. Und ich stelle mir das immer so vor, Frauen sind eine Zielscheibe, aber es gibt dann Faktoren, die machen mich als Zielscheibe noch größer. Wenn ich zum Beispiel über Rechtsextremismus recherchiere oder auch, und das, glaube ich, ist sehr wichtig, Feminismus. Hatice hat erzählt, dass Frauen, die, was weiß ich, irgendwie einen türkischen Migrationshintergrund haben, dass die das schon seit Jahren kennen. Aber ich muss sagen, es gibt auch eine andere Community, die das seit Jahren, dieses Thema kannte, lange bevor das breit diskutiert wurde. Und das war die feministische Community. Und da gab es schon eigentlich viele wissenschaftliche Aufsätze, bevor die breite Öffentlichkeit diskutierte. Zum Beispiel die Forscherin Emma E. Chain, die hat das als Rape-Glish bezeichnet, also nicht Englisch, sondern Rape-Glish, dass Frauen Vergewaltigungsdrohungen und Vergewaltigungswünsche gibt. Das heißt, in der Fachliteratur gibt es schon eigene Worte für die Art der Vergewaltigungsfantasie, die man erlebt, wenn man als Frau öffentlich auftritt. Und ich glaube, weil deine Frage war, was treibt die Leute an? Die eine Sache ist, wir wissen es in vielen Fällen nicht, weil sehr vieles einfach nicht verfolgt wird. Aber ich würde sagen, das meiste, was wir erleben, scheint politisch motiviert. Einerseits natürlich das rechtspopulistische und rechtsextreme Spektrum ist schon genannt worden. Da sehen wir einen klaren Überhang in auch dem, was verfolgt wird zum Beispiel oder was bei den Behörden auffällt. Aber dann gibt es solche Communities. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Es gibt Communities, die besonders erhitzt und besonders aggressiv sind, wo wir auch mehr sogenannte hyperaktive UserInnen oder wahrscheinlich sind es auch in vielen Fällen User, beobachten, die einfach wesentlich mehr Zeit und Energie investieren. Und die große Gefahr ist eben, dass manche Communities gelernt haben, dass das recht gut funktioniert. Und alle Frauen, die heute hier sind und reden, da muss man sagen, die haben wahrscheinlich schon einen ziemlich weiten Weg zurückgelegt. Das heißt, die reden darüber und die sind noch sichtbar. Und die Sorge, die ich eher habe, muss ich sagen, sind eben die Frauen, die weder einen beruflichen Grund haben, weiterhin sichtbar zu bleiben. Renate Künast ist beeindruckend, was sie schon alles durchgefochten hat, aber gleichzeitig ist das auch ihr Job, in der Öffentlichkeit zu stehen. Das heißt, sie könnte sich gar nicht so leicht zurückziehen. Das Problem ist, die Gefahr ist, was ist mit jenen Frauen, die deren Job nicht ist, unbedingt in der Öffentlichkeit zu stehen, die zum Beispiel in ihrer Freizeit ein feministisches Blog schreiben. Und da habe ich eher in diesem semi-professionellen Bereich die Sorge, oder auch einfach, wenn es eine Instagram-Userin ist, dass dort dieses Zahnfleisch vor allem irgendwann fehlt. Und es ist, glaube ich, auch nicht, es ist natürlich die Entscheidung jeder Einzelnen, ob sie sich weiter antun möchte. Aber ich gebe nur ein Beispiel, das ist schon Jahre alt, aber das war für mich eines der spannendsten Erfahrungen bis heute. Da gab es ein sehr neues feministisches Blog in Österreich. Und als es losging, also als die Bloggerin anfing, über diese Themen zu schreiben, wurde sie regelrecht zugeschüttet mit aggressiven Kommentaren. Zum Beispiel auch mit einer E-Mail, wo eine sehr klare Vergewaltigungsfantasieszene beschrieben wurde. Und sie hat mir erzählt, das war am Anfang so, und es ist mit der Zeit weniger geworden. Und sie hat wirklich die These zu mir gegenüber aufgestellt, dass in antifeministischen Kreisen, auch wenn man gerade neu ist, man das mal ausprobiert. Wer zieht sich zurück? Und ich würde schon eben in manchen Fällen, in manchen Communities davon ausgehen, dass das bewusste Einschüchterungstaktiken sind, sicher nicht überall. Und das Zweite ist ganz einfach, neben diesem taktischen und strategischen Bereich gibt es dann die Mitläufer. Und da ist das Problem, dass auch ein Klima entstehen kann, wo jemand nicht sonderlich taktisch denkt, aber jegliche Grenzen verschwimmen. Und ich ende jetzt gleich, ich sage nur eine letzte Anekdote, wo man das merkt. In Österreich haben wir ja auch schon sehr viele auch Gerichtsfälle gehabt. Und in Österreich gibt es eine Bewährungshilfe, die heißt Neustart. Die machen auch ein Vorzeigeprojekt, wo mit Menschen, die wegen Verhetzung angezeigt worden sind, gearbeitet wird. Und manchmal landen diese Leute auch vor Gericht und werden dann auch wirklich verurteilt. Und was mir diese BewährungshelferInnen immer wieder erzählen ist, dass wenn die Person dann vor Gericht sitzt, dann fällt die aus den allen Wolken und dann fällt mitunter der Satz, ja, aber die anderen haben auch so geschrieben. Und ich glaube, das ist ein ganz schlechtes Zeichen, wenn in manchen Milieus eben der Eindruck ist, ich kann hetzerisch posten, weil die anderen tun es auch, vor Gericht hält das dann natürlich nicht. Das heißt, das führt dann regelmäßig auch zu Verurteilungen. Aber ich glaube, das sind rote Linien, wo man aufpassen sollte, dass die in der Gesellschaft nicht überschritten werden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe, sonst können wir darauf gerne noch zurückkommen. Aber ich glaube, dass ich glaube schon, dass es in der Öffentlichkeit was besser geworden ist, ist, dass dieses Bewusstsein, dass man auch Solidarität zeigen kann, größer geworden ist. Aber das wirklich Problem ist, solange ich diese strafrechtliche Konsequenz nicht habe, da habe ich Folgendes. Ich habe den abschreckenden Effekt bei den Frauen, wo sich manche sehr wohl den Kopf zerbrechen, soll ich noch auftreten, aber ich habe den abschreckenden Effekt bei den Täterinnen womöglich nicht.